Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da sind wir heute etwas astronomielastig. Wir berichten über den Stand beim Bau des 30-Meter-Teleskops auf Hawaii, stellen eine in Hannover entwickelte Technik vor, die Gravitationswellendetektoren empfindlicher macht, blicken außerdem nach München, wo Forscher den Ursachen für Narben bei der Wundheilung auf der Spur sind, und sprechen über die Sicherheitslücken der Videoplattform TikTok. Und zu all dem begrüßt Sie am Mikrofon Uli Blumenthal. In Hawaii findet gerade die Wintertagung der amerikanischen Astronomischen Gesellschaft statt. Und einem Thema können die Experten dabei nicht entkommen: dem geplanten Bau des 30-Meter-Teleskops TMT auf dem Vulkan Mauna Kea, den Demonstranten bislang allerdings verhindert haben. Schon beim Weltkongress der Astronomen in Hawaii vor 4,5 Jahren ging es hoch her um den Bau des TMT. Ich habe jetzt vor der Sendung mit unserem Reporter Dirk Lorenzen in Honolulu gesprochen und ihn gefragt, wie es aktuell um den Bau des 30-Meter-Teleskops steht.
Das 30-Meter-Teleskop, dieses Teleskop mit 30 Metern Durchmessern, das wird immer noch nicht gebaut. Es gab vor einigen Jahren so erste Vorarbeiten in der Gipfelregion des Mauna Kea, aber das ist vollkommen zum Erliegen gekommen. Im vergangenen Juli hatte sich die Lage dann noch einmal zugespitzt. Da haben einige Ureinwohner Hawaiis ein Zelt auf der Zufahrtsstraße zum Berg errichtet, sich hineingesetzt und nur noch den Verkehr passieren lassen, der angemeldet und ihnen genehm war. Da haben dann für 4 Wochen sogar die Teams der übrigen 12 Teleskope auf Mauna Kea die Arbeit ruhen lassen. Da ist also 1 Monat lang auf Hawaii gar nicht wissenschaftlich beobachtet worden. Seit Weihnachten ist die Straße nun wieder frei. Allerdings ging da voraus, dass der Bürgermeister der Insel Hawaii eben garantiert hatte, jetzt im Januar und Februar gäbe es garantiert keinerlei Transporte für den Bau des TMT.
Worum geht es den Demonstranten? Warum wollen sie den Bau dieses 30-Meter-Teleskops verhindern?
Sie sagen, der höchste Berg von Hawaii sei ein spiritueller Ort, der durch das Teleskop entweiht oder zumindest gestört würde. Es gibt da oben schon ein Dutzend Teleskope, aber dieses 30-Meter-Teleskop wäre natürlich mit Abstand das größte. Es geht aber, glaube ich, in vielem hier gar nicht mehr um Astronomie. Das TMT ist so zu einem Symbol geworden in einer politisch sehr aufgeheizten Lage. Hawaii war einst Königreich und ist dann, so sehen es manche, von den USA besetzt worden. Man stört sich zudem am Anbau genmanipulierter Pflanzen, an Immobilienspekulationen etc. Da kommt sehr viel zusammen.
Und wie sieht die Diskussion der Bevölkerung zu diesem Thema aus? Ist sie einheitlich in der Ablehnung oder gibt es doch Unterschiede?
Nein, die Gesellschaft in Hawaii ist völlig gespalten. Das geht zum Teil durch Familien hindurch, erzählten mir welche, mit denen ich hier gesprochen habe. Etwa die Hälfte ist wohl für den Bau, die andere eher dagegen. Man kann auch jetzt nicht sagen, dass dieses Teleskop sehr plötzlich so geplant wurde. Das ging über viele, viele Jahre. Der Bauplatz ist über Jahre hinweg ausgewählt und untersucht worden, ohne dass irgendjemand gesagt hätte, dieser Platz sei heilig. Die Astronomen wurden da ja durchaus etwas überrascht vor einigen Jahren. Dieses Projekt hat 2-mal den gesamten Genehmigungsprozess durchlaufen. Das ging bis zum obersten Gerichtshof von Hawaii. Vor 2 Jahren gab es Anhörungen, die 44 Tage gedauert haben. Naja, und dann kam ein Riesendokument heraus. Die Baugenehmigung liegt nun vor, aber solange die Polizei, die dem Bürgermeister untersteht, nicht für eine freie Straße sorgt, nützt das natürlich nichts.
Wie wichtig ist dieses Instrument für die Astronomen und für die Astronomie?
30 Meter Spiegeldurchmesser sind gigantisch. Bisher haben die Spitzenteleskope so rund 10 Meter Durchmesser. Das heißt, die Spiegelfläche dieses neuen Teleskops wäre fast 10-mal größer. Es würde natürlich viel, viel schärfer und empfindlicher hinaus ins All blicken als alle bisherigen Instrumente. Ganz besonders wichtig wäre das, um die fernsten Galaxien und ersten Sterne im All zu untersuchen oder um zum Beispiel zu beobachten, wie Sterne entstehen und was genau in der Umgebung schwarzer Löcher passiert.
Könnte dieses 30-Meter-Teleskop auch an einem alternativen Standort gebaut werden?
Das TMT-Team hat einen Berg auf La Palma getestet und hat auch dort schon eine Baugenehmigung. Allerdings sind die Bedingungen dort nicht ganz so gut wie auf Mauna Kea. Es wurde mehrfach angekündigt, man werde, wenn man eben hier nicht loslegen könnte, dann doch nach La Palma umziehen. Geschehen ist das bisher nie. Ich glaube, das ist mehr eine leere Drohung.
Dieses Thema beschäftigt uns ja auch schon über 4 Jahre. Wie geht es jetzt genau weiter mit diesem Teleskop?
Im Moment herrscht erstmal etwas Entspannung durch diese 2 Monate jetzt. Alle hoffen, dass man sich ein bisschen da beruhigt, dass die Gemüter sich abkühlen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass man wieder etwas besser ins Gespräch kommt. In den sozialen Medien kursieren einfach viele nachweislich falsche Behauptungen. Die Astronomen hoffen, dass sie da vielleicht noch etwas korrigieren können.
Und wie sieht Ihre ganz persönliche Einschätzung aus? Wird das Teleskop je gebaut?
Das kann niemand sagen, aber ich glaube nein.
Der Bau des 30-Meter-Teleskops steht weiter in den Sternen. Dirk Lorenzen aus Honolulu über eine unendliche Geschichte auf Hawaii. Im September 2015 gelang mit 2 Detektoren in den USA eine wissenschaftliche Sensation. Ihnen ging eine Gravitationswelle ins Netz. Mit der Beobachtung der Verschmelzung 2er schwarzer Löcher wurde auch eine Vorhersage von Albert Einstein bestätigt. 10 Kollisionen von schwarzen Löchern sind mit den Anlagen mittlerweile beobachtet worden. Mit einer in Hannover entwickelten Technik sind die Detektoren nun noch empfindlicher gemacht worden, wie Frank Grotelüschen berichtet.
Was braucht es, um eine Gravitationswelle aufzuschnappen? Eine extrem winzige Delle in der Raumzeit, die sich lichtschnell im All ausbreitet. Riesige und zugleich hochempfindliche Messapparaturen, antwortet Moritz Mehmet, Physiker am Albert-Einstein-Institut in Hannover.
Die Gravitationswellendetektoren, die momentan laufen weltweit, basieren auf Laserinterferometern. Also große Geräte mit Armlängen von 3 bis 4 Kilometern. Die Interferenz eines Laserlichts, was wir benutzen, um den Abstand zwischen Spiegeln zu vermessen, die Interferenzmuster werden ausgelesen und können so kleinste Längenänderungen bestimmen.
In luftleer gepumpten Röhren laufen Laserstrahlen zwischen Spiegeln hin und her, die kilometerweit voneinander entfernt sind. Trifft eine Gravitationswelle aus den Tiefen des Alls auf den Detektor, staucht und dehnt sie den Abstand zwischen den Spiegeln ein wenig, was sich als Hell-Dunkel-Muster im Laserlicht verrät. Allerdings sind die Signale so schwach, dass sie selbst von der leisesten Störung überlagert werden. Um diese Störungen so gut wie möglich auszuschalten, mussten sich die Fachleute gewaltig anstrengen.
Eine Hauptschwierigkeit besteht darin, das Messgerät von Einflüssen aus der Umgebung so gut es geht zu isolieren,
sagt Mehmets Kollege Henning Wahlbruch.
Und das ist ein experimentell unglaublich hoher Aufwand, den man treiben muss, um das zu bewerkstelligen. Denn man kann sich leicht vorstellen, dass die Spiegel am liebsten der Bewegung folgen von den Objekten, an denen sie festgemacht sind. Damit würden sie der Erdbewegung folgen.
Komplizierte Halterungen verhindern, dass die Spiegel ins Zittern geraten, wenn draußen ein LKW vorbeirauscht. Auch die Messelektronik arbeitet mittlerweile so präzise, dass sie kaum noch Störungen produziert. Eine Störquelle aber ließ sich bislang nicht ausschalten.
Ja, das ist das Quantenrauschen. Das ist eine fundamentale Rauschquelle, die man auch nicht verhindern kann.
Dieses Quantenrauschen ist immer da. Ein allgegenwärtiges Grummeln von Raum und Zeit, hervorgerufen durch sogenannte Vakuumfluktuationen, sagt Gruppenleiter Harald Lück.
Also wenn ich das Licht ganz ausmache sozusagen, sind in der Dunkelheit trotzdem noch Fluktuationen vorhanden. Und diese Fluktuationen, die stören unsere Messungen. Die gelangen auf unseren Lichtsensor, auf unsere Fotodiode und verursachen dort ein klitzekleines Signal.
Um dieses Quantenrauschen zu bekämpfen, setzten die Physiker auf eine Strategie, die durchaus skurril anmutet.
Wir ersetzen das natürliche Feld, wir ersetzen die natürlichen Vakuumfluktuationen durch von uns künstlich reduzierte.
Konkret speisen die Fachleute speziell präpariertes Laserlicht in den Detektor, Quetschlicht genannt. Bildlich gesprochen knüpft sich dieses Quetschlicht das Vakuum vor und bringt es dazu, schwächer zu fluktuieren, also weniger zu flimmern.
Das sind Geräte, muss man sich vorstellen, von ungefähr einem guten Meter Grundfläche. Und auf dieser Grundfläche, das ist eine optische Platte, haben wir etliche Optiken befestigt, lenken verschiedenste Laserstrahlen über diese Platte hinweg und erzeugen gequetschtes Licht.
Erprobt wurde das Konzept zunächst bei Geo 600, einem kleineren Detektor nahe Hannover. Vor einiger Zeit dann bauten Lück und seine Leute den Trick mit dem Quetschlicht auch bei Virgo in Italien ein, einem der 3 großen Gravitationswellendetektoren auf der Welt. Seit April 2019 läuft die Anlage. Das Ergebnis?
Das Quetschlicht hat besonders die Empfindlichkeit bei höheren Frequenzen verbessert. Die Rate, mit der der Detektor Signale detektieren kann, wurde um etwa 26% verbessert. Das heißt, wir können jetzt mit Hilfe der Quetschlichtquelle 26% mehr Signale in der gleichen Zeit sehen.
Auch die beiden Detektoren von LIGO in den USA sind inzwischen mit der Quetschlichttechnik ausgestattet, mit ähnlichem Erfolg. Seit April 2019 haben alle drei Detektoren rund 40 neue Gravitationswellenkandidaten aufgespürt. Ohne das Quetschlicht wären es wohl nur gut 30 gewesen. Ein erstes handfestes Resultat haben die Fachleute am Montag auf der Tagung der amerikanischen Astronomischen Gesellschaft auf Hawaii vorgestellt. Demnach konnten die verbesserten Detektoren höchstwahrscheinlich eine Kollision zweier Neutronensterne aufschnappen, also zweier Sternleichen. Erst die zweite Beobachtung dieser Art. Ungewöhnlich ist, beide Neutronensterne zusammen haben eine überraschend große Gesamtmasse, was die Fachwelt vor ein Rätsel stellt. Und Harald Lück rechnet fest damit, dass demnächst noch weitere aufregende Neuigkeiten kommen werden, nicht zuletzt aufgrund reduziertem Quantenrauschen dank Quetschlicht, entwickelt in Hannover.
All diese spannenden Sachen werden jetzt analysiert und wir können erwarten, dass in den nächsten Monaten da sehr viel Paper rauskommen, sehr viel Information an die Öffentlichkeit weitergegeben wird.
Neue Technik aus Hannover macht Gravitationswellendetektoren empfindlicher. Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. TikTok, das ist eine chinesische Kurzvideoplattform und derzeit die erfolgreichste App bei Teenagern. Damit können sie kurze, selbstgedrehte Videos aufnehmen und mit Musik unterlegen. TikTok ist aber nicht nur eine Plattform für Videos, sondern zugleich eine Art soziales Netzwerk. Israelische Sicherheitsforscher von Checkpoint Research haben nun gleich mehrere Schwachstellen in diesem Videonetzwerk gefunden. Die Sicherheitslücken sind allerdings nicht ganz neu. Worum geht es da konkret, Peter Welchering?
Konkret handelt es sich um zwei Klassen von Sicherheitslücken. Zum einen in der TikTok-App selber, zum anderen aber auch auf der TikTok-Webseite. Und im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass mit diesen Sicherheitslücken eben Angreifer TikTok-Anwendern Videos unterschieben konnten. Und im Namen dieses Anwenders konnte man dann das Video hochladen. Und die konnten weiterhin dann als privat markierte Videos die Angreifer für die Öffentlichkeit freigeben. Also das ist ein Punkt, der ist deshalb sehr wichtig, weil TikTok von vielen Kindern und Jugendlichen ja genutzt wird, die ihre private Videos eben mit Freunden teilen. Und dafür werden die Videos als privat markiert, sodass eben auch nur die Freunde die sehen können. Wenn aber dann so ein Video als öffentlich markiert wird, also für die Öffentlichkeit freigegeben wird, dann sind eben durchaus sehr, sehr private Bilder frei verfügbar und das ist schon ja eine massive Sicherheitslücke. Und dann konnten auch Videos gelöscht werden und Angreifer konnten an persönliche Daten der TikTok-Anwender gelangen, wie zum Beispiel an die Mailadresse oder das Geburtsdatum.
Und welche Sicherheitslücken haben die israelischen Experten nun auf diesen TikTok-Servern gefunden?
Ja, auf dem Server, da haben sie eine Angriffsmethode gefunden, über die Sicherheitsexperten schon seit einigen Jahren diskutieren, nämlich die Fälschung von Anfragen. Und dahinter steckt folgendes Sicherheitsproblem. Angreifer können diese Schwachstelle ausnutzen, um etwa Schadsoftware in den regulären Code, in die reguläre Software bei Nutzeranfragen an den Server einzubauen, sodass diese Schadsoftware dann unbemerkt auf Smartphone oder auf den Rechner des Nutzers überspielt werden kann. Und der Nutzer kann dann auf eine Webseite etwa mit Schadsoftware umgeleitet werden, holt sich dann also den Schadcode von dieser Webseite direkt auf sein Gerät.
Sie haben gesagt, Fälschung von Anfragen, wie funktioniert das genau?
Also wenn zum Beispiel eine Grafik mit so einem Videosignet bei einer Nutzeranfrage vom TikTok-Server nachgeladen wird auf mein Smartphone, dann kann ein Angreifer bei dieser Sicherheitslücke eine manipulierte Anfrage schicken. Und die Webanwendung hält diese Anfrage dann für autorisiert, für genehmigt und lädt eben entsprechenden Schadcode von einer anderen Webseite, die der Angreifer ausgewählt hat, meistens selbst programmiert hat. Oder sie lädt ein zuvor eingeschleustes Skript, das ist dann meistens JavaScript.
Die Schwachstellen, die sind gefunden, sagt jedenfalls TikTok. Wie sind sie aufgefallen und wie viele TikTok-Anwender waren davon betroffen? Was kann man dazu sagen?
Also nach Checkpoint-Aussagen waren weltweit tatsächlich potenziell alle 800 Millionen TikTok-Anwender betroffen. Und in Deutschland haben wir davon 5,5 Millionen. Ob und wie viele Angriffe dann tatsächlich stattgefunden haben, das wissen wir einfach nicht. Bemerkt haben übrigens die Checkpoint-Sicherheitsforscher das schon im November vergangenen Jahres und dann haben sie auch TikTok informiert. Und dazu passt eine zweite Geschichte auch ziemlich gut. Denn das US-Militär hat am 16. Dezember vergangenen Jahres seinen Soldaten befohlen, die TikTok-App vom Dienst-Smartphone zu löschen. TikTok sei dienstlich nicht mehr zu verwenden. Und das hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt, weil die US Army, die hat mit ihren TikTok-Videos ziemlich erfolgreich Nachwuchs rekrutiert, also Soldaten eben angeworben. Und damals haben auch die Senatoren Tom Cotton aus Arkansas und Chuck Summer aus New York eine Geheimdienstuntersuchung gefordert, um zu klären, ob TikTok nicht doch ein nationales Sicherheitsrisiko sei. Und aus US-Militärkreisen habe ich da erfahren, dass der Anlass für die Forderung der Senatoren und für das TikTok-Verbot des Militärs die laufende Sicherheitsanalyse von Checkpoint gewesen sei. Und die ist dann allerdings damals natürlich nicht veröffentlicht worden, sondern erst heute, eben damit die Sicherheitslücken geschlossen werden konnten. Die sind jetzt auch dicht, aber insgesamt wird TikTok wohl nicht darum herumkommen, dann auch seine gesamte Struktur, seine Infrastruktur ein wenig zu ändern, weil die nach wie vor über diese gesamte Linkstruktur eben noch ausgesprochen anfällig ist. Und da sagen Sicherheitsexperten, da müssen sie noch mal ran. Da waren die bisher nicht sehr sorgfältig.
Peter Welchering, über Sicherheitslücken bei TikTok. Israelische Forscher finden Schwachstellen bei der Videoplattform. Vielen Dank für die Informationen. Die Zeit, die heilt alle Wunden, heißt es in einem Sprichwort. Und tatsächlich ist der menschliche Körper oft ausgesprochen schnell darin, Wunden zu schließen. Allerdings bilden sich bei der Regeneration Narben. Wie dies verhindert werden kann, das ist Ziel der Forschung am Helmholtz-Zentrum in München. Und darüber berichtet Claudia Doyle.
Ob man sich mit dem Messer in den Finger geschnitten hat oder als Kind mit dem Fahrrad auf dem Schotterweg gestürzt ist, oft erinnern uns Narben ein Leben lang an solche Ereignisse. Dabei ist das längst nicht bei allen Lebewesen so, erklärt Yuval Rinkewitsch vom Helmholtz-Zentrum in München.
And so lower vertebrates and invertebrates do not scar.
Niedere Wirbeltiere und wirbellose Tiere bilden keine Narben aus. Sie haben die Fähigkeit, ihre Gewebe narbenfrei zu regenerieren. Wenn man aber im Stammbaum weiter nach oben geht und komplexere Lebewesen anschaut, sieht man, wie erstmals Narben auftauchen. Säugetiere und besonders Menschen bilden bei fast jeder Verletzung eine Narbe.
Narben werden dank spezieller Zellen gebildet, den sogenannten Myofibroblasten. Bisher dachte man, dass die Myofibroblasten ein Teil der menschlichen Haut sind. Wird die Haut verletzt, wandern diese Zellen zur Wunde hin und produzieren dort Bindegewebe, was die Wunde bedeckt. Klingt einfach und logisch. Doch es stimmt nicht, wie Yuval Rinkewitsch herausgefunden hat.
Erstens kommen diese Zellen nicht aus der Haut, sondern aus einer ganz anderen, tiefer liegenden Schicht. Zweitens produzieren sie kein Bindegewebe, das sie dort ablagern. Sie helfen vielmehr dabei, das bereits existierende Wundheilungsgelee an die richtige Stelle zu buxieren.
Was der Biologe hier als Wundheilungsgelee umschreibt, nennt er im Gespräch mit seinen Kollegen Faszie. Die Faszie ist Teil des Bindegewebes, ein gummiartiges Material, das alle unsere Zellen umgibt. Wenn also ein Organ, die Haut oder auch die Leber oder die Niere verletzt ist, dann ziehen Fibroblasten dieses Gelee dorthin, wo es benötigt wird. Praktischerweise sind in dem Gelee bereits Blutgefäße, Immunzellen und Nervenfasern enthalten. Die Wunde kann heilen, eine Narbe entsteht. Manchmal unauffällig, manchmal groß und wuchernd.
But then humans have taken it to a new level.
Menschen haben die Narbenbildung wirklich auf eine ganz neue Ebene gehoben. Wir haben Narben, die sind so heftig, dass sie eigene Namen haben. Hypertrophe Narben oder keloide Narben zum Beispiel. Sie kommen vor allem an den Körperregionen vor, wo die Haut unter Spannung steht, zum Beispiel auf unserem Brustkorb.
Like the skin covering our chest area.
Dabei hat es durchaus einen Sinn, dass unser Körper Narben bildet. Denn dieser Vorgang schließt offene Wunden unglaublich schnell, schützt unsere Körper vor Infektionen und rettet uns damit vielleicht das Leben. Doch weil Narbengewebe in seiner Funktion und seinen Eigenschaften anders ist als das normale Gewebe, gehen damit einige Probleme einher.
Burn victims, for example.
Opfer von Verbrennungen, die sehr großflächige Narben haben, sind dadurch oft sehr eingeschränkt. Sie können zum Beispiel ihre Arme oder Finger nicht mehr richtig bewegen, weil Narbengewebe sie daran hindert.
Jetzt, wo man genauer weiß, wie Narben entstehen, könnte man gezielt in diesen Prozess eingreifen. Vielleicht gelingt in Zukunft also auch Menschen, was bisher nur Quallen, Schnecken oder Regenwürmern vorbehalten ist, eine narbenfreie Wundheilung.
Forscher des Helmholtz-Zentrums München untersuchen die Narbenbildung bei der Wundheilung. Ein Beitrag von Claudia Doyle. Und wir haben jetzt noch die Wissenschaftsmeldung mit Lucian Haas.
Ein internationales Team von Astronomen hat eine riesige gashaltige Struktur entdeckt. Sie windet sich über Billiarden Kilometer hinweg wellenartig über und unter die galaktische Scheibe der Milchstraße. Die sogenannte Radcliffe-Welle gilt als Geburtsort neuer Sterne. An ihrem nächsten Punkt ist die Radcliffe-Welle nur 500 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt. Bemerkenswert ist diese Entdeckung auch, weil sie eine seit 150 Jahren vorherrschende Vorstellung über die Verteilung von Sternentstehungsgebieten in der Milchstraße überholt. Bisher waren Astronomen von einer ringförmigen Struktur ausgegangen, dem Gould'schen Gürtel. Den neuen Erkenntnissen nach gehören aber Teile von dem, was man bisher als Gürtel ansah, zu der weitaus größeren Welle.
2019 war das bisher zweitwärmste Jahr.
Und zwar global betrachtet seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das hat der Europäische Copernicus-Klimawandeldienst bekannt gegeben. Damit gehören nun die letzten 5 Jahre zu den 5 wärmsten überhaupt. Und auch die Dekade von 2010 bis 2019 ist die bislang wärmste.
Fliegende Tiere haben eine leichte Darmflora.
Das Mikrobiom, das sind die Bakteriengemeinschaften, die vor allem im Darm von höheren Organismen vorkommen. Ein US-Forscherteam hat jetzt bei Vergleichen der Mikrobiomstruktur von Hunderten von Wirbeltieren eine unerwartete Entdeckung gemacht. Vögel und Fledermäuse sind zwar nicht miteinander verwandt, doch ihre Darmflora folgt einem ganz ähnlichen Grundmuster. Im Vergleich zu anderen Wirbeltieren besitzen sie auffallend wenige Mikroben im Darm. Zudem ist auch die Zusammensetzung der Bakterienarten ungewöhnlich. Die Wissenschaftler vermuten, dass dies eine evolutorische Anpassung ist an die Fähigkeit zu fliegen. Eine schlanke Darmflora bedeutet weniger Gewicht, was das Fliegen wiederum leichter macht.
Hirneiweiß übersteht Jahrtausende.
Wenn Menschen sterben und begraben werden, gehören Hirnstrukturen normalerweise zu den ersten Geweben, die abgebaut werden. Doch unter bestimmten Bedingungen kann es offenbar auch anders kommen. Britische Forscher haben in den Überresten des Schädels eines vor 2600 Jahren enthaupteten Mannes noch Überreste von Hirnstrukturen mit intakten Proteinen gefunden. Es handelt sich um Strukturproteine, die normalerweise das Gerüst für Neuronen bilden. In dem untersuchten Fall waren diese Proteine stark verklumpt, was vermutlich ihren Abbau verhinderte. Allerdings gleichen diese Proteinaggregate nicht den Strukturen, die heute mit Hirnkrankheiten wie Alzheimer in Verbindung gebracht werden.
Das Weltraumteleskop TESS beobachtet ungewöhnliche Planeten- und Sternkonstellationen.
TESS war im April 2018 gestartet mit der Mission, lebensfreundliche Exoplaneten um andere Sterne nachzuweisen. Beim Jahreskongress der American Astronomical Society in Honolulu wurden jetzt gleich eine Reihe erster interessanter Ergebnisse vorgestellt. Darunter ist TOI 700d. So tauften Planetenjäger der NASA einen Exoplaneten, der erdähnliche Dimensionen besitzt und sich in der sogenannten habitablen, also lebensfreundlichen Zone eines Sterns befindet, rund 100 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt. Daneben lieferten die Testdaten auch Nachweise für den ersten bekannten Exoplaneten, der einen Doppelstern umkreist. Zudem beobachtete das Teleskop einen weiteren Doppelstern, bei dem sich die beiden Sonnen von der Erde aus betrachtet immer wieder gegenseitig verdunkeln, wie bei einer Sonnenfinsternis.
Australiens Brände wirken sich bis nach Südamerika aus.
Die Rauchfahne der Buschbrände in Australien hat mittlerweile den Südpazifik überquert und macht sich über Südamerika bemerkbar, bis zu 12.000 Kilometer vom Ursprung entfernt. Über Teilen Chiles und Argentiniens erscheint der Himmel durch die Rauchpartikel ergraut, wie die Wetterdienste der Länder berichten. Auch wirken die Sonnenuntergänge rötlicher als sonst. Da die Rauchfahne sich auf rund 5.000 Metern Höhe befindet, geht von ihr aber keine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung aus.
Sternzeit, 8. Januar, der Bremer Mr. Ariane. Heute vor 80 Jahren ist in Otterstedt bei Bremen Horst Holsten auf die Welt gekommen. Er wurde einer der führenden Raketeningenieure Europas. Noch bevor Horst Holsten eingeschult wurde, fiel sein Vater im Zweiten Weltkrieg. Als Jugendlicher begann er eine Ausbildung zum Werkzeugmacher bei den Borgward Automobilwerken in Bremen. Beim Start des ersten russischen Satelliten Sputnik 1957 war er 17 Jahre alt und die Raumfahrt begeisterte ihn sofort. Denn Horst Holsten hoffte, dass Satelliten künftig alle Truppenaufmärsche entdecken und so Kriege frühzeitig verhindern würden. Diese Schwärmerei hat sich nicht erfüllt, wie er sich später etwas bitter erinnerte. Aber durch sie kam er zur Raketentechnik. Er entwickelte Triebwerke und war in den 60er Jahren am glücklosen Projekt der sogenannten Europa-Rakete beteiligt, die es lediglich zu 4 Fehlstarts brachte. Immerhin nutzte das Team die dabei gesammelten Erfahrungen beim Nachfolgeprojekt Ariane. Horst Holsten arbeitete mehr als 3 Jahrzehnte für diese Rakete, mal in Frankreich, mal in Deutschland. Er hatte größte Bedeutung als interkultureller Mittler zwischen den französischen und deutschen Partnern. Kaum einer kannte die Rakete und die Befindlichkeiten auf beiden Seiten so gut wie er. Nach dem Eintritt in den Ruhestand versuchte er in Vorträgen an Schulen Kindern seine Begeisterung für die Raumfahrt zu vermitteln. 2013 ist Horst Holsten in seinem Geburtsort gestorben. Mr. Ariane wurde 73 Jahre alt.
Um neue Regeln für Fotos in Ausweisdokumenten und Regeln für Algorithmen geht es bei Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal.